Die Radio Wissen.
Eine Stunde History mit Maike Rosenplänter.
1989 war ich das erste Mal in Irland. Ich konnte gerade ein paar Brocken Englisch und meine Mutter meinte, es sei wichtig für mich, dass ich weiß, wofür ich diese Sprache lerne. In meinem ersten Gespräch mit einem Native Speaker ging es um einen Hund. Einen ziemlich süßen. Und dementsprechend war mein erster Satz zu einem Iren: This is a nice dog. Er hat mich verstanden, ich seine Antwort nicht mehr wirklich. Aber das war auch nicht so wichtig. Dieser Urlaub hat in mir eine große Liebe zu Irland geweckt. Zur Republik Irland, muss ich sagen. Denn den Norden, da wollte ich nie hinfahren. Das kam mir wirklich nie in den Sinn. Zu gefährlich wegen der Bombenanschläge, der IRA und dem ganzen Konflikt. Auch in den letzten Jahren bin ich nur in den Süden gefahren. Dabei ist der Nordirland-Konflikt seit 18 Jahren offiziell beigelegt. Mit dem Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998. Damals hat die Tagesschau gemeldet:
In Nordirland sollen Terror und Gewalt ein für allemal der Vergangenheit angehören. Nach einem tagelangen Verhandlungsmarathon haben sich die Konfliktparteien am Abend auf ein Friedensabkommen verständigt. Das Abkommen sieht im Kern eine weitgehend eigenständige Verwaltung der britischen Provinz vor.
Wie Nordirland sich seitdem entwickelt hat und ob es bald möglicherweise wieder ein Irland gibt, das schauen wir uns jetzt mal an, während wir durch die grünen Hügel durch Nordirland wandern, vorbei an zerklüfteten Klippen und glücklichen Kühen. Und dann kommen wir nach Belfast, wo es leider lange nicht so friedlich zuging, aber wir haben unseren Glücksbringer dabei, unseren Gnom mit grünem Hut und goldenem Glücksklee.
Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
Nordirland und die Republik Irland, die teilen sich ja sozusagen eine Insel. Das ist ja klar, dass die eine enge historische Beziehung haben. Im Moment läuft es zwischen Nord und Süd, also zwischen Irland und Großbritannien, ja ziemlich gut. Aber das war doch bestimmt nicht schon immer so, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Fangen wir mal an, Ende des 18. Jahrhunderts, da hat es einen Aufstand gegen die britische Herrschaft auf der irischen Insel gegeben. Die katholische Mehrheit der Iren wurde von den mehrheitlich protestantischen Briten von einigen Rechten ferngehalten. Das hat natürlich für Unmut gesorgt und für Aggressionen unter der irischen Bevölkerung. Die haben übrigens mit großer Freude vernommen, dass sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also zur gleichen Zeit, auch die britischen Kolonisten in Nordamerika gegen die englische Krone erhoben haben. King George III. War angesichts der französischen Unterstützung für diese aufständischen Amerika gezwungen, viele Soldaten dorthin zu schicken. Und damit ihm aber in Irland die Sache nicht durch die Lappen ging, gründete er dort die Irish Volunteers. Globalisierung sozusagen in reinster Form.
Was war das?
Naja, das war so eine Art bewaffnete Bürgerwehr, die sich aber ein bisschen anders entwickelt hat, als sich ihr König das vorgestellt hat. Denn es waren bald mehr als 100.000 Mann und sie führten sich auf wie eine politische Partei auf einmal und erstritten 1782 mehr Rechte für das irische Parlament gegenüber der britischen Krone. Und nachdem der Krieg in Nordamerika 1783 beendet war, wurden die Volunteers verboten. Aber die meisten ihrer Anhänger waren begeistert von Aufklärung und natürlich auch von französischer Revolution, die ja sehr bald danach begann, sodass viele von ihnen 1791 die Society of United Irishmen gegründet haben. Denen ging es dann um die Gleichberechtigung der beiden christlichen Religionen auf ihrer Insel und darum, ein gleichberechtigtes Verhältnis zu England aufzubauen.
Hat das geklappt?
Kann man nicht sagen. Die Society wurde verboten, die Mitglieder gingen in den Untergrund, sie versuchten dort den englischen Dauerfeind Frankreich dazu zu bewegen, bei einem irischen Befreiungskampf gegen England mitzumachen. Und tatsächlich schickten die Franzosen in alter Feindschaft zu den Briten 15.000 Soldaten, die aber wegen schlechtem Wetter ihre Überfahrt frühzeitig beenden mussten. Also es kam gar nicht dazu, dass französische Soldaten in Irland in den Konflikt eingegriffen haben. Aber der englische König George III. Hat erkannt, wie dramatisch die Lage war und er verhängte das Kriegsrecht über Irland. Also Verständigung sieht anders aus.
Und genau das ist unser Thema heute. Der Blick zurück nach vorn, heute nach Irland und vor allem auf die Konflikte im Norden.
Die Radio Wissen.
Die Flagge Großbritanniens kennen wir, hat einen blauen Grund und darauf sind verschiedene Kreuze, einmal mittig und einmal diagonal, in Rot und Weiß. Im Grunde ist diese Flagge genau das, was es sein soll. Eine Verbindung aus allen Landesteilen, die mit dem großen Konglomerat Großbritannien zusammenhängen. Das Blaue kommt von Schottland, genauso das weiße diagonale Kreuz. Das mittige rote Kreuz auf weißem Grund, das war die ursprüngliche Flagge von England. Und 1800 mit dem Act of Union, da kam noch das rote diagonale Kreuz dazu mit dem St. Patrick's Cross aus Irland. Aber diese Einheit war in Irland immer umstritten. Martin Krinner aus dem History-Team erzählt uns mehr dazu.
Solohead Beg ist ein kleines Kaff im County Tipperary im Süden Irlands. Am 21. Januar 1919 sitzen hier etwa 10 Nationalisten der Irish Volunteers in der Kälte. An der Straße versteckt, maskiert und bewaffnet. Sie warten auf eine Pferdekutsche der Royal Irish Constabulary, kurz RIC, einer Polizeieinheit, die dem englischen König treu ist. Die Volunteers wissen, dass die RIC hier mit einer Ladung Sprengstoff vorbeikommt. Mit gezogenen Pistolen springen die Volunteers aus dem Versteck, aber die Polizisten ergeben sich nicht. Sie legen ihre Gewehre an. Es fällt ein Schuss, dann noch einer und 2 Constables der RIC liegen tot am Boden.
Yes, I killed them. I said, all killing is murder to me. I make no apologies for killing.
Dieser Überfall ging als Solohead Beg Ambush in die irische Geschichte ein. Und Dan Breen war einer der Irish Volunteers.
You've got to kill and you can't leave anyone alive after, because if you do, you're going to get your innocent people executed.
Das Ziel der Angreifer war es, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Einen Krieg für die irische Unabhängigkeit. Und damit hatten sie Erfolg. Die Volunteers kämpften von jetzt an 1,5 Jahre lang. Aber am Ende war Irland eine geteilte Insel. Kurz vor diesem Überfall, im Dezember 1918, wurde im Vereinigten Königreich gewählt. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende gegangen und jetzt wurde zum ersten Mal seit 8 Jahren ein neues Unterhaus bestimmt. In Irland trat die neue Partei Sinn Féin an und sie holte im Süden aus dem Stand fast alle Sitze. Die neuen Abgeordneten weigerten sich aber, nach London zu gehen und gründeten stattdessen das erste irische Parlament in Dublin. Für London war dieses Revolutionsparlament allerdings illegal und der etwas reichere protestantische Norden, also der größte Teil von Ulster, wollte sich ebenfalls nicht von Dublin regieren lassen.
Ulster's great shipping industry is busier than ever. Because Ulster men are wealthier than the Southern Irish, more enterprising, better businessmen, they refuse to be governed by Dublin. Ulster will not allow the economic tail to wag the dog.
Für die Irish Volunteers, aus denen jetzt die IRA, also die irisch-republikanische Armee wurde, war deshalb Gewalt der einzige Weg. Und ihr Hauptziel war die RIC, deren Polizisten als die Augen und Ohren der Briten in Irland galten. Unter ihrem Anführer Michael Collins führte die IRA einen Guerillakrieg. Sie überfielen die Kasernen der RIC und töteten im Lauf des Krieges 165 Polizisten und verwundeten über 250. In der Bevölkerung hatten sie dafür anfangs wenig Rückhalt. Das änderte sich allerdings, als die Briten hart zurückschlugen. Ihre Soldaten plünderten Geschäfte, brannten Häuser nieder, verhafteten tausende Republikaner und erschossen Dutzende Zivilisten. 1,5 Jahre lang bekämpften sich beide Konfliktparteien erbittert. Dann, am 11. Juli 1921, schlossen sie einen Waffenstillstand. Sie begannen Friedensverhandlungen und an deren Ende stand der Anglo-Irische Vertrag, der allerdings von Anfang an umstritten war.
After years of bloodshed, the treaty was signed, and in Dublin, a new flag replaced the Union Jack.
Aus der Sicht vieler irischer Nationalisten war der Vertrag ein fauler Kompromiss. Irland war jetzt ein Freistaat im britischen Empire. Es hatte also einen ähnlichen Status wie Kanada oder Australien zu diesem Zeitpunkt. Es verwaltet sich selbst, das Staatsoberhaupt bleibt aber der englische König. Der schwierigste Punkt war allerdings, dass der Norden das Recht hatte, aus diesem Freistaat auszutreten und das auch sofort tat. Das spaltete die Iren in 2 Lager. Die einen wollten weiterhin eine eigenständige Republik mit dem Norden, die anderen stimmten dem Vertrag zu, weil sie endlich Frieden wollten. Zur zweiten Gruppe gehörte auch der IRA-Mann Michael Collins, der mit am Verhandlungstisch saß. Als er den Vertrag am 6. Dezember 1921 in London unterschrieb, sagte er: Das hier könnte auch mein Todesurteil sein. Ein halbes Jahr später wurde Collins in der Nähe von Cork von einem Vertragsgegner erschossen.
Martin Grinner aus dem History-Team hat uns was über den Act of Union erzählt und wie der in Irland aufgenommen wurde. Eine Stunde History hier, die Radio Wissen. Wir blicken heute hier bei einer Stunde History rüber auf die grüne Insel Irland und zurück auf deren Vergangenheit und die Gegenwart. Denn Irland ist zwar eine Insel, aber die ist in zwei Landesteile aufgeteilt. In die Republik und in Nordirland, das zu Großbritannien gehört. Und auch da ist es ziemlich lange nicht friedlich gewesen. Ein Stichwort, das einem ziemlich schnell einfällt, wenn man an Nordirland denkt, ist die IRA, die Irish Republican Army. Matthias, welche Rolle hat die IRA denn in dem Konflikt in Nordirland gespielt?
Eine wirklich sehr bedeutende. Du hast den Namen gerade schon genannt, IRA, Irish Republican Army. Das ist sozusagen die Namensfortsetzung der alten Befreiungsarmee gegen die Briten. Und dahinter steckt natürlich die Hoffnung, dass die meisten Iren eben diese Organisation gut finden und auch unterstützen würden. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging es darum zu entscheiden, ob man weiter auf militärische Aktionen gegen die Briten und jene Iren setzen sollte, die für eine Union mit Großbritannien waren, oder ob man sich der nicht militanten Bürgerrechtsbewegung anschließen sollte, die für ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Protestanten und Katholiken eintrat. Nach den Osterunruhen 1969 spaltete sich die IRA in einen gewaltbereiten und in einen politisch, sagen wir mal, linksorientierten Flügel. Dieser Spagat war im Übrigen kennzeichnend für die Geschichte der IRA.
Und dann gibt es dann noch die Sinn Féin-Partei. Da sagt man immer, das sei der politische Arm der IRA.
Das stimmt. Diese Partei hatte genauso wie Irland insgesamt eine komplizierte und lange Geschichte, die eben mit dem anglo-irischen Vertrag von 1921, mit dem wir uns hier heute ein bisschen beschäftigen, sehr eng zusammenhängt. Sie trat in die Auseinandersetzung mit der britischen Krone ein. Sie war gewaltbereit und zudem wollte Sinn Féin ein Parlament durchsetzen, das eben für ganz Irland Gültigkeit haben sollte. Und in den folgenden Jahren war diese Sinn Féin damit beschäftigt, einen klaren Kurs zu finden. Sollte man nun Totalopposition machen oder sollte man einem Freistaat Irland, das ist der Vorläufer der heutigen Republik Irland, akzeptieren und damit auch den Friedensprozess gutheißen, der mit diesem anglo-irischen Vertrag eingeleitet worden war. Und die Partei spaltete sich an dieser Frage, man konnte sich nicht einig werden, in eine etwas weniger radikale Partei namens Fianna Fáil und eben der radikalen Sinn Féin. Und erst in den 70er Jahren reformierte sich die Sinn Féin und verstand sich dann tatsächlich als der politische Arm der IRA.
Die IRA ist über viele Jahre vor allem als Terrororganisation gebrandmarkt worden. War sie das auch?
Naja, also aus britischer Sicht zumindest mal ja. Weil nämlich die IRA die Parole ausgegeben hatte, mit Gewalt, also zum Beispiel mit Bombenattentaten, der Verwaltung in Nordirland, die ja von Großbritannien organisiert und unterstützt wurde, Schwierigkeiten zu bereiten und den britischen Streitkräften so hohe Verluste beizubringen, dass die Politiker in London irgendwann ein Einsehen haben würden und die britischen Soldaten abziehen müssten. Das alles diente dem Ziel, sowohl die Republik Irland als auch Nordirland abzuschaffen und eine ganz neue, Irland umfassende Republik zu etablieren.
Danke, Matthias. Und wir sprechen gleich mal mit jemandem, der sich wissenschaftlich mit dem Unabhängigkeitskrieg beschäftigt hat.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Wir schauen heute mal ins Jahr 1921 und auf den anglo-irischen Vertrag. Der beendete damals den Unabhängigkeitskrieg der Iren und spaltete das Land in die Republik Irland und in den Norden, der noch immer zu Großbritannien gehört. Und genau über diesen Vertrag, da spreche ich jetzt drüber mit Professor Jürgen Elfert. Er ist vom Jean Monnet-Lehrstuhl an der Uni Köln und beschäftigt sich schon lange mit Irland. Hallo, Herr Elfert.
Ja, hallo, Frau Rosenplanter.
Nordirland ist ja bis heute ganz zufrieden in Großbritannien, genauso wie Wales und Schottland. Wieso waren es die Menschen im Süden der Insel denn nicht? Wieso haben die den irischen Unabhängigkeitskrieg begonnen?
Die Bevölkerung in Irland ist seit dem 16. Jahrhundert in, wenn man so will, zwei Fraktionen geteilt. Auf der einen Seite haben wir die Iren katholischen Glaubens, auf der anderen Seite seit der Reformation in England die Anhänger der Church of Ireland, der anglikanischen Kirche, des Auslegers der anglikanischen Kirche in Irland. Diese Religionszugehörigkeit markiert aber auch eine Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht. Und im Laufe der Zeit haben sich zwei Gruppen in der irischen Gesellschaft herausgebildet. Die eine Gruppe, die die englische Herrschaft ablehnt, katholischen Glaubens ist und deswegen die irische Unabhängigkeit, möchte die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Und auf der anderen Seite eben die Anhänger der anglikanischen Kirche, die zugleich eben die britische Vorherrschaft auf der grünen Insel bevorzugten und deswegen den Fortbestand der Union zwischen London und Dublin anstrebten.
Wie ist dieser Krieg verlaufen?
Der eigentliche Ausgangspunkt für den anglo-irischen Krieg von 19 bis 21 war der Osteraufstand in Dublin von 1916, in dem eine vergleichsweise kleine Gruppe irischer Nationalisten versuchte, einen Aufstand gegen die englische Macht in Dublin zu entzünden. Das Ganze endete am Ostermontag 1916 mit einer Niederlage im General Post Office in Dublin.
Und dann gab es 1921 diesen anglo-irischen Vertrag. Was hat der denn alles geregelt?
Der anglo-irische Vertrag ist das Ergebnis eines asymmetrischen Krieges zwischen den irischen Nationalisten und der englischen Macht, der 1918-19 begonnen hatte. Es fanden Unterhauswahlen statt. Die Irish Parliamentary Party wurde abgelöst durch eine radikalere nationalistische Partei, die Sinn Féin. Sie nahmen jedoch die Mandate im Londoner Unterhaus nicht wahr, sondern gründeten ihr eigenes Parlament in Doyle Erin in Dublin. Das konnte von England nicht akzeptiert werden. Es kam zu einer Art blutiger Guerillakrieg. Auf der einen Seite hatte sich auf national-irischer Seite die Irish Republican Army formiert, die bewaffnete Anschläge gegen Symbole und Institutionen britischer Herrschaft ausübten. Auf der anderen Seite reagierten die Briten mit sehr starkem Waffeneinsatz und versuchten, diese Aufstände zu bekämpfen. Letztendlich stellte sich heraus, keine Seite konnte gewinnen und es wurden dann Gespräche aufgenommen zwischen den irischen Aufständischen und der britischen Herrschaft, sodass letztendlich im Ergebnis ein Friedensvertrag geschlossen wurde, der vom 6. Dezember 1921.
Und was wurde darin geregelt?
Darin wurde geregelt, dass ein Teil Irlands, nämlich der südliche Teil Irlands, die heutige Republik Irland, als Dominion im British Commonwealth of Nations bestehen bleiben sollte. Das heißt, British Commonwealth of Nations wurde es zu dem Zeitpunkt noch nicht genannt, sondern British Empire. Das heißt, Irland erhielt eine vergleichsweise große Menge an autonomen Rechten. Nominell sollte die Außen- und Sicherheitspolitik noch von London weiter betrieben werden, aber auch das konnte im weiteren Verlauf der 1920er, 30er Jahre sukzessive zugunsten des irischen Freistaats delegiert werden, diese Macht an Dublin, sodass dann 1948 letztendlich der irische Freistaat auch sich aus dem British Commonwealth of Nations verabschieden konnte und zur Republik Irland wurde. Das ist ein Weg, der seinerzeit 1921 vorgezeichnet wurde. Michael Collins, der Führer zunächst der Irish Republican Army und dann einer der Verhandlungsführer der irischen Delegation, hatte das sinngemäß so ausgedrückt, 1921 habe man die Freiheit errungen, die genügt, um völlige Freiheit zu erreichen.
Danke, Jürgen Elwert. Wir haben gesprochen über die Bedeutung des anglo-irischen Vertrags und was also alles drin geregelt wurde.
Ja, gern geschehen.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Man muss sich das mal vorstellen. Da gibt es eine kleine Insel, ist mehr ein Felsblock im Meer. Und da leben insgesamt etwa 6,5 Millionen Menschen drauf. Das ist in etwa zweimal die Bevölkerung von Berlin. Aber diese Menschen leben in zwei verschiedenen Staaten. Sie haben zwei verschiedene Währungen und zwei unterschiedliche Staatsoberhäupter. Immerhin, sie sprechen die gleiche Sprache. Aber trotzdem, das stelle ich mir manchmal schon schwierig vor. Professor Roland Sturm beschäftigt sich genau mit diesen Problemen. Er lehrt an der Uni Erlangen-Nürnberg. Hallo, Herr Sturm.
Hallo.
Wie hat sich denn das Verhältnis der beiden Staaten seit dem Vertrag von 1921 entwickelt?
Es hat sich sehr gut entwickelt. Stand heute, wo Großbritannien ja noch in der EU ist, ist die Insel de facto vereinigt im Grunde genommen. Es gibt keine Grenzstellen mehr. Es waren im der Höhepunkt des Nordirland-Konflikts waren es über 200 hoch bewaffnet und kontrolliert. Das ist jetzt alles weg. Ein Wirtschaftsraum. Politisch war das ja sowieso immer schon, dass eine Partei Sinn Féin auf beiden Seiten kandidiert hat. Das ging auch ohne Probleme. Und es gibt viele irische Organisationen, wie die Gewerkschaften und so weiter, die grenzübergreifend existieren. Also es war für alle Seiten gut und die EU hat auch viel Geld investiert, um diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Regionalfonds zu fördern.
1998 wurde mit dem Karfreitagsabkommen der Nordirland-Konflikt ja offiziell beendet. Ist damit denn auch jetzt der Irland-Konflikt gelöst?
Naja, offiziell beendet würde ich sagen 2007, weil erst da regelmäßig die irische Versammlung zusammentreten konnte. Vorher haben die Unionisten immer wieder boykottiert, weil sie wollten, dass sie ihre Waffen abgibt. Und das hat man dann geregelt mit großem Druck der britischen Regierung, die gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht bald das macht, das ist die letzte Möglichkeit für euch, Selbstregierung zu bekommen. Sonst die Alternative ist, ihr werdet dann einfach vom Nordirland-Minister in London regiert, wenn es nicht macht. Und das hat den Anstoß gegeben, dass man sich zusammengetan hat. Aber in der Regierung funktioniert nicht viel. Also man hätte viel mehr Rechte schon bekommen als nordirische Regierung, wenn diese Regierung Entscheidungen treffen könnte. Die blockieren sich gegenseitig und die Gegnerschaft ist groß und die Gesellschaft bleibt gespalten.
Das heißt, der Konflikt ist im Grunde immer noch da?
Der Konflikt ist in Wohngegenden immer noch da. Im Zentrum Belfast sieht man es nicht, aber in den Wohngegenden ist es immer noch da.
Beim Referendum zum Brexit haben die Nordiren ja jetzt mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt, anders als das Gesamtergebnis in Großbritannien. Und danach wurden die Stimmen nach einer Wiedervereinigung mit dem Süden wieder laut. Ist so eine Vereinigung denn überhaupt realistisch?
Man muss da genau hinschauen, weil die einzigen, die für das Bleiben bei Großbritannien und Austritt aus der EU votiert haben, waren die Anhänger der Democratic Unionist Party. Das sind die radikaleren Protestanten. Und die anderen Parteien haben alle sich ausgesprochen für EU-Verbleib. Und was jetzt danach kommt, weiß man nicht. Theresa May war ja in Nordirland und hat gesagt, diese alten Grenzbefestigungen, die die Wirtschaft auch zerstören, die kommen nie wieder. Aber das ist etwas unklar, was dann kommen soll. Nicht? Wenn sie nicht kommen, dann können sie ja da jederzeit hier Schmuggel und was weiß ich in die EU mit den zwei Währungen spielen und betrügen und so weiter. Und ob die EU das erlaubt sozusagen und nicht dagegen hält. Auf der anderen Seite, wenn wieder abgeschottet wird, hat man das Problem, dass dann Sinn Féin, also der politische Arm der IAA vielleicht sagt, also jetzt waren wir schon so weit, jetzt ist die Wiedervereinigung in weite Ferne gerückt, deswegen müssen wir was tun und vielleicht kann ein bisschen bewaffneter Kampf helfen und die IAA kommt zurück. Ja. Das wäre natürlich etwas, was keiner sich wünscht, aber dafür gibt es im Augenblick keine Lösungsansätze.
Danke, Professor Roland Sturm. Wir haben gesprochen über den Irland-Konflikt, über das Verhältnis der beiden Staaten heute und über die Möglichkeit einer Wiedervereinigung nach dem Brexit von Großbritannien. Jetzt haben wir die ganze Zeit theoretisch darüber geredet, was die Menschen auf der grünen Insel heute so halten vom Irland-Konflikt, von einem vereinten Irland und aktuell vom Brexit. Jetzt wollen wir mal ganz praktisch jemanden fragen, der da wohnt, nämlich Petra Dubilski. Sie ist Reisebuchautorin und lebt seit vielen Jahren auf der Insel, im Süden, also in der Republik. Hallo, Frau Dubilski.
Guten Tag.
Sie haben sich mal in Ihrem Freundeskreis umgehört. Was denken die Iren denn über den Brexit der Briten?
Also grundsätzlich herrscht eine große Verunsicherung. Das ist nicht abzuschätzen, was das für Konsequenzen haben wird. Es gibt natürlich diejenigen, die sich freuen, dass das englische Pfund jetzt gesunken ist und können jetzt online schön einkaufen. Aber im Prinzip sind Ängste dort, dass zum einen die innerirische Grenze wieder zur harten Grenze werden könnte. Dann gibt es wirtschaftliche Probleme, weil der Tourismus hängt sehr auch von den Briten ab. Dies ist die größte Touristengruppe in Irland und die werden sich das zweimal überlegen, ob sie sich das noch leisten können, in Irland Urlaub zu machen. Und das sind die kleinen Leute, die hier so ein B&B betreiben oder die hier Boote auf dem Shannon verleihen oder Restaurants betreiben, die wirklich darauf angewiesen sind. Es gibt Befürchtungen, dass das eine zweite Rezession jetzt wieder einbrechen würde. Es ist eigentlich mehr eine wirtschaftliche Angst, aber keine konkrete politische.
Die Nordiren lehnen den Brexit ja mehrheitlich ab. Die Iren, die in der Republik Irland wohnen, freuen sich, dass sie in der EU bleiben. Gibt es denn da einen Unterschied zwischen Nord und Süd? Lehnen die Nordiren den Brexit anders ab, vielleicht aus anderen Gründen als die Südiren, sage ich mal?
Das kann man schon sagen. Also ich meine, in Nordirland gibt es ja die alte sektiererische Teilung noch. Das heißt, die Unionisten, die denn doch mehr der britischen Krone und Großbritannien zugehörig fühlen und alles tun, was Mama England sagt. Und dann natürlich die Nationalisten und Republikaner, die doch dann eher hoffen, dass eine Wiedervereinigung stattfinden würde zwischen Nord- und Südirland und grundsätzlich gegen alles, was von England kommt, eingestellt sind.
Jetzt sind ja nach dem Referendum zumindest von politischer Seite schon erste Stimmen laut geworden, die fordern, dass Irland wieder eins wird, damit der Norden dann eben in der EU bleiben kann. Gibt's diese Diskussion auch unter den Inselbewohnern?
Oh, es wird sehr, sehr hart diskutiert, natürlich. Aber das bleibt bei der Diskussion. Es gibt aber eine Mehrheit, würde ich sagen, so wie ich das hier mitgekriegt habe, hier in der Republik, dass eigentlich will man Nordirland gar nicht. Weil zum einen kann man sich das nicht leisten hier. Zum anderen hat niemand Lust, sich mit diesen sektiererischen Auseinandersetzungen im Norden hier auch noch auseinanderzusetzen. Nordirland ist so weit weg hier von der Republik Irland, mal abgesehen von den Grenzcounties. Es ist ein anderes Land. Also würde jetzt eine Abstimmung stattfinden, ich glaube, in der Republik wäre es ein klares Nein. In Nordirland hingegen wäre das natürlich wünschenswert. Ich meine, durch den Brexit jetzt gab es einen Run auf diese Anträge, auf die irischen Pässe, weil sie gerne denn doch in der EU bleiben wollen und nicht isoliert werden wollen zusammen mit Großbritannien.
Warum sind die Iren denn insgesamt so viel mehr pro Europa als die Briten?
Die Iren, die waren historisch immer ein Anhängsel von Großbritannien und spielten eigentlich in Europa keine große Rolle. Und durch den Beitritt in die EU sind sie aus dem Schatten Großbritanniens rausgetreten und waren im Wirtschaftsboom Anfang der 2000er Jahre sogar ein großer Player, wie sie sich gerne dargestellt haben. Also sie spielten eine Rolle auf der internationalen Bühne. Und das geben sie natürlich nicht wieder gerne her. Es gibt allerdings auch, man muss hinzufügen, pro-europäisch, aber nicht unbedingt pro-EU. Die Iren mögen es gar nicht so gerne, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun oder zu lassen haben. Das sieht man jetzt auch wieder bei der Nachzahlung der Apple-Steuer, die von der EU bestimmt worden ist. Oder im Kleinen einfach Bestimmungen, wie krumm die Banane sein darf. Dergleichen. Und da gibt es schon ganz starke Kritik an der EU. Und ich glaube, das wäre dann die Sache der EU, sich selbst zu reformieren.
Irland nach dem Brexit, ob es möglicherweise eine Wiedervereinigung der Insel gibt, darüber haben wir gesprochen mit Petra Dubilski. Danke für Ihre Einschätzung.
Gerne.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Jeder schöne Urlaub muss ja leider irgendwann mal zu Ende gehen. Und genauso ist es mit unserer Sendung. Heute waren wir in Irland, haben uns angeschaut, warum die Insel aus zwei Landesteilen besteht und warum es so lange Probleme im Norden gab. Jetzt ist es Zeit für ein Fazit. Und dazu brauchen wir nochmal die Unterstützung von unserem Irland-Kenner, der mit flinkem Fuß durchs grüne Gras hüpft.
Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
Jetzt haben wir heute viel über die Konflikte der Vergangenheit geredet. Im Moment ist es ja ziemlich ruhig in Irland. Schauen wir uns mal die Gegenwart der beiden Landesteile an. Matthias, wie hat sich denn der Süden, die Republik, in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Die ist ja auch Mitglied der EU.
Naja, also Irland war lange Zeit ein armes Land, nicht so gut entwickelt wie viele andere europäische Staaten und hatte unter den ökonomischen Krisen der 70er und 80er Jahre massiv zu leiden. In manchen Jahren gab es so etwas wie ein negatives Wirtschaftswachstum mit hoher Inflation und einer ständig steigenden Staatsverschuldung. Mit Beginn der 90er änderte sich das dann, weil Steuern und Abgaben relativ gering waren und deshalb viele ausländische Firmen angelockt wurden, ihre europäischen Dependancen eben auf der grünen Insel, wie du gesagt hast, aufzubauen. Aber als dieser Mechanismus dann zu greifen begann, florierte die Insel auch wieder. Aber 2007 kam die weltweite Finanzkrise und davon war Irland besonders betroffen, weil sich auf der Insel eine Immobilienblase gebildet hatte, die dem Staat schweren Schaden zugefügt hat und das Land in die Abhängigkeit von internationalen Geldgebern brachte. Wir kennen das aus Beispielen Griechenland und so weiter. Und wie andernorts eben auch, wurde hier eine strikte Sparpolitik durchgeführt mit all den negativen Folgen, wie wir sie eben zum Beispiel heute auch in Griechenland beobachten können. Aber seit 2014, so sagen es jedenfalls die Experten, sei die Krise überwunden und die Republik steht wieder besser da.
Und wie geht's Nordirland?
Naja, die Antwort ist kürzer, denn Nordirland wird ja in weiten Teilen von einem britischen Nordirland-Ministerium geleitet, sodass viele Entwicklungen parallel natürlich zu Großbritannien verlaufen. Natürlich hat der jahrzehntelange Bürgerkrieg dem Norden der irischen Insel schweren Schaden zugefügt, aber seit der zu Ende ist, wächst die Wirtschaft hier auch wieder und vor allem es kommen wieder Touristen ins Land.
So, jetzt haben die Briten mit dem Brexit aber entschieden, nicht mehr Teil der EU sein zu wollen. Die Republik Irland bleibt aber in der EU, ist ja ein eigener Staat. Das wird ziemlich schwierig da auf einer Insel, oder?
Genau. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Regierung in 10 Downing Street mit der irischen Insel umgehen will. Aber eines ist mal wirklich klar. Die Nordiren haben genau umgekehrt wie die Engländer abgestimmt. Dort waren 52% für den Austritt, in Nordirland nur 44%, während eben 56% in der Europäischen Union bleiben wollen. Juristisch gesehen muss Nordirland als Teil Großbritanniens wie auch Schottland, deren Bewohner ebenfalls nicht raus wollen, aus der EU austreten. Aber ob das jetzt politisch umsetzbar ist, das darf wirklich bezweifelt werden. Vielleicht aber, und das könnte ja eine Lösung sein, gibt es so eine Art Referendum über eine Wiedervereinigung des Nordens mit dem Süden des Landes. Und wenn die Leute dann mehrheitlich Ja sagen würden, dann könnte der Norden über eine Wiedervereinigung mit dem Süden, der ja ein eigenständiges EU-Mitglied ist, ebenfalls dabei bleiben. Also so ein bisschen das DDR-Modell von 1990.
Und um ein anderes Ostblockland geht es nächste Woche hier bei Eine Stunde History, nämlich um Ungarn. Wir blicken zurück ins Jahr 1956, als es einen blutigen Aufstand in Ungarn gab. Die Menschen dort haben damals einen demokratischen Umschwung ihres Landes gefordert. Aber die Sowjetunion, die hat diesen Freiheitswillen mit Waffengewalt niedergeprügelt. Und die westliche Welt, die hat ohnmächtig zugeschaut. So. Und jetzt nutzen wir noch ganz schnell die letzten Sekunden der Sendung für deine Geschichte vom Bernsteinzimmer.
Ja, aber wenn ich jetzt das mal eben aufgreifen darf, jetzt schaue ich ohnmächtig auf die Uhr, weil nämlich jetzt ist so wenig Zeit nur noch. Das reicht einfach für diese Hammergeschichte nicht. Ja, du musst mich einfach mal vorher fragen.
Dann machen wir das auch nächste Woche.
Ja, sehr gerne.
Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.